Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Katja Kullmann.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr und danach dann nochmal im Internet nachzuhören. Ohne Musik, aber mit den tollen Gästen. Nämlich über Soundcloud, iTunes, verschiedene Podcasts. Catcher oder wie das heißt. Und überall im Internet. Mein Name ist Johnny Häusler. Ich freue mich heute sehr auf Katja Kullmann.
Von 0 auf 100 mit einem Buch. So ging es Katja Kullmann mit ihrem Debüt Generation Ellie. Warum es heute so kompliziert ist, eine Frau zu sein. Das Sachbuch wurde ein Bestseller und erhielt 2003 den Deutschen Bücherpreis. Auch die folgenden Werke der 46-Jährigen setzen sich mit Geschlechterfragen, dem Thema Arbeit, Popkultur und sozialer Gerechtigkeit auseinander. Autorin und Journalistin Katja Kullmann, heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler.
Könnte die Show besser losgehen als mit Sonic Youth? Eigentlich nicht, oder Katja?
Ich finde es ziemlich gut, eine tolle Wahl, ja.
Super Anfang für eine Sendung. Herzlich willkommen hier bei Flux FM Spreeblick. Ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden, denn es gibt so viel zu besprechen, oder?
Eigentlich dauernd, immer generell und zurzeit besonders. Ja, das sehe ich auch so.
Du hast ich habe es mir extra noch notiert, weil es ist aus von deiner Website, in der steht, beschäftigt sich bevorzugt mit gesellschaftlichen Fragen, sozialem Statusgerangel, dem Geschlechterzirkus, der Populärkultur und der wundersamen Welt der Arbeit. Ich meine, das ist nun wirklich echt ein weiter Rahmen. Insofern werden wir das versuchen, auch in dieser Sendung zu machen. Du bist noch gar nicht so lange, jetzt seit März, glaube ich, erst in der Chefredaktion vom Freitag.
Ganz genau.
Wie passiert sowas? Hat man dir das angeboten oder hat sich das sowieso abgezeichnet?
Man hat es mir angeboten, nachdem ich 2-3 Jahre festfrei, ziemlich viel für den Freitag geschrieben habe, wie auch für andere Zeitungen. In den Themenfeldern, die du gerade genannt hast, habe ich aber auch 4 Bücher geschrieben und habe immer eigentlich mein Leben lang, so die letzten 20 Jahre als Schreibende, bin ich gewechselt zwischen dem großen Format, dem Buch, Essay oder Sachbuch oder Erzählung und journalistischen Formaten und kann mich da eigentlich bis heute nie ganz richtig entscheiden und habe genauso immer fest oder frei im Wechsel gearbeitet, meistens freiberuflich. Mhm. Und als jetzt eine Vakanz sich ergab am Freitag, musste ich kurz drüber nachdenken, mich einsperren zu lassen, quasi in die Festanstellung mit 5 Tagen die Woche Dienst zu haben. Es macht aber wahnsinnig großen Spaß und lag für mich insofern auf der Hand, als jetzt eben wirklich irre spannende Zeiten sind, politische Art natürlich, da kommen wir sicher noch drauf zurück. Und zum Zweiten ist es einfach von dem Erzählen und von dem Weiterschreiben an der Gegenwart auch in der Chefredaktion eigentlich genau dasselbe. Nur, dass man weniger selber zum Schreiben kommt.
Ich wollte gerade sagen, schreibst du denn überhaupt noch?
Selten, sehr selten. Yeah. Und dann muss ich mir da am Wochenende oft Zeit für nehmen. Aber durch das Blattmachen, die Auswahl von Themen mit Autoren, Autorinnen arbeiten, Sounds finden von Texten, die man gern abdrucken möchte, ist eben so eine abstraktere Art eigentlich auch immer gegen weiter mit zu bearbeiten. Und das ist schon das, was ich am liebsten mache beruflich. Nun in dieser Form für eine Weile, weiß auch nicht für immer, die Sehnsucht zum Schreiben ist schon groß auch, das merke ich. Ja, und das macht großen Spaß. Es ist ein tolles Team, eine sehr kleine Zeitung, aber sehr, sehr viele schlaue Leute, die dort sitzen. Eine gesunde Streitkultur, Diskurskultur im besten Sinne. Und ich gehe sehr auf. Und gleichzeitig schlaucht es auch. Also wenn man lange frei gearbeitet hat, 5 Tage die Woche, 5 days a week, mehr 50 Stunden als 40, ist das schon auch anstrengend, klar.
Ja, es ist wahrscheinlich gar nicht mal so, du hast ja gerade selber so gesagt, gehe ich in dieses Korsett oder was ähnliches, hast du gesagt, in der Festanstellung. Ich glaube, es ist gar nicht mal, man hat ja nicht weniger gearbeitet, wenn man frei arbeitet.
Nee, natürlich freier ausgesucht ein bisschen. Wenn immer du, ich nenne das auch ganz gern, ich spreche ganz oft gern von der Belegschaft, viel lieber als von der Redaktion, weil ich damit markieren will, vor mir selber und auch vor anderen, dass es letztlich ein Betrieb ist, auch so eine Zeitung. Man stellt schon auch etwas her. Also diese Vorstellung, etwas herzustellen, ein Produkt, ganz marktwirtschaftlich ausgedrückt, ist für mich sehr wichtig. Aber auch beim Bücherschreiben, da geht es darum, gar keinen Nimbus, gar keine Arroganz zu entwickeln, dass man irgendwie etwas Besonderes wäre, weil man ein Kopfarbeiter oder eine Kopfarbeiterin ist. Da passt der Freitag wiederum sehr gut dazu, weil wir ja durchaus auch über soziale Ungleichheit, über Arbeitswelten schreiben und ich das eben dort sehr angenehm finde. Und wir arbeiten auch als Belegschaft und müssen mit der Produktion fertig werden jede Woche. Das finde ich für mich persönlich auch einen interessanten, ein Eingebundensein in etwas, das sehr viele Leute auf die eine oder andere Art haben, nämlich auf Hessisch sagt man arbeite gehen, ja. Und das wieder zu erleben mit allem, was dranhängt, ist für mich auch als Mensch eine große Bereicherung, anstrengend und toll gleichzeitig.
Ist es denn so, ich habe immer den Eindruck, vielleicht bilde ich es mir auch ein, weil ich damals sehr viel jünger war, aber ich habe immer den Eindruck, dass eigentlich der Beruf der Journalistin, des Journalisten mal höher angesehen war.
Auf jeden Fall.
Als es heute ist. Ja. Begegnet dir das, dass Leute sagen, also du schreibst, du denkst nach, ist ja keine richtige Arbeit.
Auf die Art direkt nicht. Wir kriegen das natürlich wie alle anderen Journalisten auch in Form von Leserbriefen oder sogenannten Kommentaren zurückgespielt. Ein Wort, was ich wirklich um die Ohren gehauen bekomme, seit ich in dieser Redaktion, in diesem Betrieb sitze, oder wir alle um die Ohren gehauen bekommen, ist gar nicht mal, es gibt ja das schlimme Wort Lügenpresse, das alte Nazi-Wort, was von ganz rechts kommt. Die linke Variante, die es auch gibt, ist dann so eher Mainstream-Presse. Mhm. Das ist eine unglaubliche Verwandtschaft zwischen diesen Wörtern. Und das Wort darunter ist so ein bisschen, ach, die Lohnschreiber wieder. Mhm. Also wenn Leute sich über einen Artikel aufregen, und dann sind das die Lohnschreiber, die da irgendwas verzapft haben.
Das Im Gegensatz ich, zu den auf Facebook zu findenden Privatschreibern.
Privatschreibern. So, und das ist ganz schwierig da zu argumentieren, weil es letztlich um die Entwertung natürlich auch von einer bestimmten Arbeit geht. Mein Lieblingsargument ist dann immer, okay, es gibt ja auch Lohnbäcker und Lohngärtner, denn ich kann theoretisch mein Brot auch selber backen und kann theoretisch meinen Balkon oder praktisch auch selber bepflanzen. In dem Moment, wo ich Leuten dann also auch ihre Leidenschaft, ihren Inhalt, ihre Berufsidentität derart abspreche, ist das schwierig und trägt dazu bei, dass wir alle unsere gegenseitige Arbeit nicht mehr viel wert finden. Mhm. Also wir wollen nicht mehr fürs Taxi bezahlen, wir wollen günstige Hotels haben oder Airbnb. Insofern, die Angriffe, die es auf Journalisten gibt, haben auch damit zu tun. Und das geht anderen Berufsgruppen natürlich genauso, dass man das sozusagen ja eine komische Verdächtigungsstimmung, gegenseitige Verdächtigungsstimmung momentan natürlich in der Gesellschaft
herrscht. Fast schon Verdächtigungskultur, ne?
Ja.
Inzwischen.
Ja. Auf jeden Fall.
Haben wir ja schon ein paar schöne Stichworte. Wir machen erstmal ein bisschen Musik und dann geht's weiter hier mit Katja Kuhlmann. Arcade Fire, The Suburbs. Und zu Gast im Studio hier bei Flux FM Spreeblick ist Katja Kuhlmann. Wir reden über unter anderem über Journalismus. Da waren wir gerade beim Freitag, wo du zur Chefredaktion gehörst. Ich wüsste gerne mal, was bei euch so in der Redaktion die Stimmung ist jetzt so nach Trump inklusive allen anderen europäischen Veränderungen. Weil ich habe mich vor ein paar Tagen mit jemandem unterhalten, der die Berliner Politik sehr viel besser kennt als ich. Mhm. Und er hat gesagt, da ist schon in den, ich nenne sie mal, in den etablierten Parteien, ist auch so ein blöder Begriff, aber ich meine, so richtig vermeiden kann man ja jetzt alle Floskeln nicht. Da ist schon irgendwie doch auch eine sehr deprimierte Stimmung. Und so richtig ist niemand scheinbar da, der jetzt sagt irgendwie, dann müssen wir jetzt aber zusammen und anpacken und los und so. Wie ist denn bei euch im journalistischen Bereich die Atmosphäre, die Stimmung?
Sehr angespannt in einem positiven Sinne, würde ich sagen, also wach. Es ist eine schwierige Lage, genau, weil wir sozusagen in so einer Zeitung ist man ja immer selber auch Mensch und Wähler und unzufrieden. Und gleichzeitig geht es natürlich um die Überlegung, wie man über diese Unzufriedenheit und die Manifeste, zum Beispiel Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Lohndumping, das Abgehängtsein, das ja grassiert und zunimmt und vor allen Dingen über so einen Verlust von Bildung noch parallel sich viel stärker vielleicht zeigt, als nur über finanzielles Abgehängtsein. Also beide Stränge laufen parallel, ist ein Thema, was uns natürlich beschäftigt in allen Ressorts. Das Schwierige und Herausfordernde, Schlauchende in dieser Zeit, Journalist zu sein, aber auch eben Herausfordernde ist, was wir eben auch schon hatten, die Rolle des Journalismus, die man ursprünglich ja mal ein bisschen als die vierte Gewalt im Staat begriffen hat. Und wenn man ganz zurückschaut, woher Journalismus kommt und was er zu einer Gesellschaft beitragen kann, dann würde ich das mal so beschreiben, als das große Gespräch am Laufen zu halten. Also eigentlich sozusagen Leuten Gehör Leuten gehört zu ermöglichen oder sie ihnen ein Sprachrohr zu sein für Stimmen, die sonst nicht gehört werden. Das wäre für eine kleinere Zeitung wie den Freitag interessant. Verschiedene Perspektiven zu beleuchten natürlich und gleichzeitig auch, bezeichnen uns als Meinungsmedium, Positionen zu beziehen und auch sich zu einer Haltung zu trauen, wie wir Dinge kommentieren und beurteilen. Ja, und es gibt keine Gewissheiten. Also ich glaube, auch die großen Parteien und auch die Medien, wenn sie ehrlich und offen und luzide und authentisch sozusagen sind, können sie das nur sein, wenn man zugibt, dass eine Gewissheit, Selbstgewissheit, wir wissen alles, wie es geht, im Moment nicht bestehen kann, weil wir ja in einer Art Showdown-Situation sind. Du hast das eben vorhin schon erwähnt, wenn wir uns anschauen, die politischen Bewegungen, nicht nur in Europa ringsum, die Rechten oder Nationalen oder fast schon Autokratien, diese Regierungen, die schon installiert sind, die Wahlen, die jetzt anstehen, wer dort sozusagen offenbar gute Karten hat, Le Pen und so weiter. Und das, was in Trump, in Amerika jetzt mit Trump verrutscht ist, also man muss einfach sagen, es ist jemand gewählt worden, egal wie er jetzt letztlich regiert, der Stimmen damit gewonnen hat, dass er sagt, ich erkenne das Ergebnis an, solange ich gewinne. Also der eine klare Absage erteilt an das Prinzip der parlamentarischen Demokratie.
Neben vielen anderen Absagen, ja.
Ja, also. Da kommt also vieles ins Rutschen, wo dann bestimmte alte Tricks auch als Intellektuelle oder als Schönschreiber dann nicht mehr greifen. Also zum Beispiel, inwieweit kann Ironie, die ja auch eine Rüstung ist und die immer auch eine Waffe war, rhetorisch, auch des kleinen Mannes, der kleinen Frau. Inwieweit ist Ironie im Moment zum Beispiel noch ein taugliches Instrument, um den harschen Realitäten der Gegenwart zu begegnen?
Was sagst du dazu?
Also ich halte sehr viel von Ironie. Ich habe eben schon gesagt, als Rüstung und als Überlebensmittel habe ich sie auch in meinem Leben schon oft einsetzen müssen, auch als Haltung sozusagen, quasi den bösen Finger dem Leben zu zeigen, wenn es mal einem ans Knie tritt. Glaube aber nicht, dass momentan Texte, die ernst zu nehmen sind und die sich ernsthaft auseinandersetzen mit der politischen Lage und den Bedrohungslagen, die wir haben, allein nur mit Ironie so zu machen sind. Gleichzeitig gibt es bei mir persönlich, ich komme sehr stark aus einer angloamerikanischen Tradition, ich lese viele amerikanische Texte, ich finde amerikanisches Geistesleben einfach wahnsinnig modern, interessant, schnell und mutiger oft als das hiesige europäische. Sehe dann aber, dass man zum Beispiel mit so einem priesterhaften Ton natürlich auch nicht jetzt seine eigene Betroffenheit immer weiter erzählen muss. Also die Art, zum Beispiel ganz einfach, wie man schreibt, wie man Texte, die politischen Inhalt hat, jetzt formuliert und sich selber noch ernst nehmen bei da kann, wohlfeiles Witze machen und Karlauer bringen, ist, glaube ich, so ein bisschen durch. Kann jetzt keiner mehr lesen und mag ich auch nicht mehr schreiben.
Na, ich hatte in den letzten Jahren so den Eindruck, dass die Ironie sich zu so einer, wo ja dann jeder den anderen auch noch übertreffen muss, und zwar jetzt nicht explizit im Journalismus, sondern generell auch in Haltungen bei sowohl Texten, aber auch, weil hier gerade auf einem Monitor gerade YouTube offen ist, in YouTube-Videos und so. Und ich hatte den Eindruck, dass diese eigentlich sehr feine Ironie irgendwann umgeschlagen ist in so einen Komplett-Zynismus. Und wo genau, und damit hast du dich ja auch schon beschäftigt, wo irgendwann es offenbar unmöglich wurde, tatsächlich mal eine Haltung einzunehmen. Oder wo der oder die, die eine Haltung hatten, eigentlich dann so die Deppen waren.
In gewisser Weise ja. Und es gibt natürlich, darauf kommen jetzt ja auch viele. Ich habe mich da in einem Buch, das heißt Echtleben, das erschien 2011, ein bisschen damit beschäftigt. Eigentlich mit der Zeit, die ja schon eine Ära ist, sagen wir mal die 90er Jahre und Nuller Jahre, die, was eben jetzt momentan vielen dämmert, eine sehr, sehr interessante Zeit waren. Also wenn wir auf die Bundesrepublik schauen, die letzte Runde von breitem Wohlstand, so die Reste des Sozialstaats, wie wir ihn kannten, soziale Marktwirtschaft, bestanden noch, also vor der Agenda 2010. Und es gab so auch in den intellektuellen Zirkeln, an den Unis, so ein Weltbild, ich würde immer sagen, ein Weltbild der horizontalen Möglichkeiten. Eigentlich war so Marxismus out und man sprach eher poststrukturalistisch über letztlich Identitätspolitiken und was Zeichen bedeuten und wie Populärkultur eigentlich hat sie sozusagen durchleuchtet bis ins Hinterste und hat die ganze Zeit eigentlich vergessen und ausgeblendet, und es war weder in der Politik noch eigentlich in der Kultur ein großes Thema, dass selbstverständlich der alte Gegensatz von Kapital und Arbeit, dass es Leute gibt, die Geld haben und andere nicht, dass das natürlich immer weiter fortbestanden hat. Und dann, das habe ich vor 5 Jahren eben schon mal aufgeschrieben, weil ich selber auch mal auf Harz dann mal eine Weile war und trotz aller guten Ausbildung eben nicht über die Runden kam, weil Honorardumping passierte und Stellen gestrichen wurden und so weiter. Da ging mir dann irgendwann auf, dass es wie so ein Katergefühl ist, also wie so ein bisschen Betrogenheitsgefühl. Und die alten Möglichkeiten, die auch zu denken und mit Ironie zu arbeiten und auch sehr viel politisch zu arbeiten, also gerade wenn wir Genderpolitik nehmen oder auch Antirassismus, vieles hat dort sehr gut funktioniert. Wir sind sehr, sehr weit gekommen als Gesellschaft im Westen, dass bestimmte Rassismen, Sexismen einfach wirklich nicht mehr gehen. Das hat sehr, sehr viele Leute befreit, ganz manifest Freiräume geschaffen und mehr Gerechtigkeit geschaffen. Und vielleicht muss man auch etwas gnädiger mit sich selbst und seinen Zeitgenossen sein. Das war auch eine wichtige historische Phase für 15, 20 Jahre in diesen noch Restwohlstandsjahren der 90er Nuller, an diesen Fronten einfach auch zu kämpfen. Und da haben vor allen Dingen Frauen sehr stark gekämpft. Und auch migrantische Bewegungen, ja, gegen Rassismus. Da sind wir relativ weit gekommen. Und jetzt erleben wir halt diesen wahnsinnigen Backlash, ist gar kein Wort mehr, sondern jetzt kommt sozusagen wie so eine Unke aus dem Sumpf, fallen wir zurück in so ganz quasi archaische, eben doch rassistische, eben doch sexistische Vorurteile und Hasswellen, die eben nicht ausgemerzt wurden sozusagen. Mhm. Und fallen zurück auf natürlich so Grundsatzfragen. Also wie wollen wir Kapitalismus gestalten? Wer profitiert eigentlich von den angeblich wunderbaren Wirtschaftszahlen zum Beispiel in Deutschland? Und das sind Fragen, die jetzt auch auf die sehr gut ausgebildete Kohorte natürlich, diese Studentengeneration, die noch als Arbeiterkinder endlich mal studieren konnte, so wie ich vielleicht, die jetzt darauf zurückfällt, auf die alten Ungleichheitslinien. Und bestimmte Fragen sind sicherlich verpasst worden, in der Härte zu besprechen, auch weil Marxismus irgendwann als Methode so ein bisschen durch war. Und der erlebt aber, glaube ich, jetzt als eine neue Form von Marxismus und hegelianischem Denken, sage ich mal, was auch gespeist ist durch diese anderen identitätspolitischen Überlegungen, erlebt er, glaube ich, stehen wir vor einer großen Renaissance. Also ich glaube, die Fragen nach Geld und Macht sind jetzt schon manifest da, und die Linke oder linke Denker oder Kulturschaffende sind da jetzt gefordert und aber auch schon dabei. Also ich glaube, es gibt ganz neue Inhaltsfelder, über die wir uns, mit denen wir uns beschäftigen werden die nächsten Jahre.
Ihr könnt euch jetzt erstmal mit dem, ich glaube, du hast jetzt, und das sage ich aus Respekt, ich glaube, du hast jetzt 6 Minuten.
Okay. Um Gottes Willen, Musik in, schnell.
Das war fast ein Vortrag eigentlich.
Das ist ja eben, das ist das Priesterliche, wir wechseln doch
zur Ironie. Nein, das ist nicht priesterlich, ich habe gesagt Vortrag und nicht, was wäre das Priesterliche.
Predigt.
Das war keine Predigt. Nein, das fand ich nicht.
Bitte schnell Musik.
Ihr könnt ja jetzt mal darüber nachdenken, dann machen wir hier weiter und helfen euch. So ein All-Time-Favorite und ein Classic hast du mitgebracht, Stereo MCs, Connected. Yeah. Katja, da musst du was zu erzählen.
Also dieser Song ist ein Song der Liebe. Ich habe mich nämlich verliebt in diesem Sommer, und zwar auch in mehrere Menschen und überhaupt, aber vor allen Dingen in einen Ort, nämlich Lissabon. Das ist jetzt richtig privat. Ich war zum 3. Mal in Lissabon. Ich war sehr oft in Portugal und auch bis Brasilien und Madeira, also auf verschiedenen. Ich mag Portugal sehr gerne und auch diese Sprache. Und hatte dieses Jahr im Sommer das Glück, mir fast 3 Wochen einfach in Lissabon mich einzunisten und dort zu sein. Und habe sehr viel portugiesische Literatur gelesen und mich damit beschäftigt und auch nochmal über die sogenannte Nelkenrevolution 1974 mich beschäftigt, damit, wie eine Gesellschaft eigentlich ja ein totalitäres oder diktatorisches Regime überwinden kann, überwunden hat. Also das klingt jetzt streberinnenhaft, wie man halt in Portugal so ist, und ich kenne das Land ganz gut. Und dieses Lied, was wir eben hörten von Sica Afonso, ist sozusagen, es ist ein Liedermacher, so eine Art Franz Josef Degenhardt auf Portugiesisch. Und es gab eine Abmachung in verschiedenen Wellen des Protestes, sozusagen Aufmärsche, dass man sozusagen das Regime stürzen wollte. Und das war eine Art Signalsong, der die entscheidenden Demonstrationen dann angeführt hat. So eine Mischung aus Arbeitersong und altem Volkslied. Und die Revolutionäre hatten vereinbart, also wenn sie das Lied alle anstimmen auf der Straße, das ist und mit den roten Nelken quasi die friedliche Revolution, das war so der Signalsong. Mhm. Und der ist immer noch, es ist ein bisschen kitschig, ein Portugiese wird wahrscheinlich die Augen zum Himmel drehen. Das ist so vielleicht die Generation der 68er, würden die Kinder sagen, die das noch hören. Mich aber als Touristin, die ehrlich gesagt kaum ein Wort Portugiesisch wirklich versteht, mich hat das jetzt einfach berührt. Und es war in dem Sommer jetzt, das muss ich auch noch dazu sagen, wirklich irre. Denn ich war im Juli, fast den ganzen Juli in Portugal, habe mich wirklich ein bisschen abgeseilt. Ich habe auch kein Smartphone, ich habe kaum ins Internet geschaut. Also die selbstgesuchte Alienation, ganz woanders sein, die Sprache auch nicht verstehen. Herrlich, also was gibt es mehr an Freiheitsgrad? Und das war aber dann der Sommer, an dem ich natürlich gar nicht wegkam, letztlich doch vom Hotelzimmer, Fernsehen und vom Internet, weil so irre viele Dinge passierten. In Nizza der Riesenanschlag, zwischendrin in Bayern, dann vor allen Dingen in der Türkei der Putsch. Letztlich hing ich dann doch relativ oft abends wieder auf CNN. Dann es gab nur das amerikanische Fernsehen, das portugiesische. Und ein krasser Juli, in dem eben wahnsinnig viele schlimme Dinge passiert sind. Und dann hatte ich immer so dieses Revolutionslied im Ohr. Also es war eine ganz, mehr und 30 Grad und habe mich, wie gesagt, einfach komplett verliebt jetzt in diesen Ort, wenn ich das mal so öffentlich sagen darf. Ich hoffe, Lissabon hört mich und habe wirklich schon überlegt, jetzt seither, es ist eben 4 Monate her, falls ich doch nochmal dann in die Freiberuflichkeit wechsle, weil ich irgendwann das 5. Buch schreiben will, das steht fest, ob ich es nicht doch irgendwie einrichten kann, einfach dort. Mhm. Also die Vorstellung, dass Menschen aus Mitteleuropa, diesem mischwaldigen, mittelmäßigen, mischwetterigen, miesen Mitteleuropa, des Südens, die Vorstellung des Südens. Mein Süden ist, glaube ich, muss am Atlantik liegen. Ich bin nicht so der mediterrane Typ. Mhm. Das ist mir zu, weiß ich nicht, zu schwül und so. Ich brauche Luft und so und Wind und kann abends auch ruhig mal cooler sein.
Also anders mehr.
Ja, ich würde gern, also im Grunde könnte ich es mir leisten, finanziell und auch sonst. Ich wäre morgen weg in Lissabon. Und lebe halt jetzt, bin dann wieder im Wedding und wie man halt sich so arrangieren muss.
Ist ja auch schon, das ist halt die Wahl, die man hat, Lissabon oder Wedding.
Also wenn, dann, genau.
Gibt es denn, gab es bei dir jemals so einen Moment, wo du gedacht hast, also dass man sich, ich kann das super nachvollziehen, dass man sich in so eine Stadt verliebt, was natürlich dann auch immer so mit der eigenen aktuellen Lebenssituation zu tun hat. Ja. Und genau, man ist allein für sich, was kann einem auch komisch vorkommen, irgendwann wird es eine Freiheit und dann entdeckt man sich selber ja auch wieder ein bisschen anders oder mehr oder wie auch immer. Hast du jemals daran gedacht, woanders hinzugehen, weil du von hier weg willst? Also jetzt nicht wegen dem Wetter oder so, sondern unter Umständen aus politischen Gründen auch?
Oh nein, also so, da muss ich ganz klar sagen, gibt's wahrscheinlich kaum eine Gegend, die
wäre dann
so
meine
viel
nächste
Restfreiheit,
Frage gewesen,
so genau. viel Restfreiheit noch bietet. Naja, das Erschreckende an Amerika. Go West. Mhm. Die Pet Shop Boys haben so einen ironischen Song darüber gemacht. Mhm. Das Prinzip Go West, the Frontier, die ewig offene Grenze. Mhm. Dafür steht ja Westen auch. Also in der Vorstellung, man kann immer weitergehen, neue Dinge exploren, entdecken. Das ist ja nun dicht. Also der Westen, wenn er jetzt sozusagen zum Trump-Westen wird, wo die Jungs jetzt schon mit Hitlergruß sozusagen und Breitbart, also ganz
krasses Video, oder?
Also ja. Genau. Also das heißt, also und da würde ich sagen, bin ich dann doch froh, jetzt quasi dann doch in Deutschland zu sein, in diesem D-Land, wie ich am liebsten immer sage, weil natürlich wahrscheinlich im Verhältnis, nein, das ist die freiste Gegend und sicherlich immer noch auch die reichste im Weltvergleich, die wir haben.
Wie geht's denn eigentlich, weil du gesagt hast, Portugal, kann überhaupt nicht einschätzen, ich weiß es nicht, man kann es wahrscheinlich nachlesen, aber wo steht denn Portugal politisch?
Die haben schon sozusagen jetzt eine starke linke Bewegung, aber es ist sozusagen eine total abgehängte. Die sind so ein bisschen vielleicht wie Griechenland und Spanien, eine ähnliche Einstellung der Leute auch. Eine große Skepsis gegenüber der EU, wie sie momentan besteht, weil natürlich sogenannte Schuldendiktate und so weiter dort auch die Leute in den vergangenen Jahren arg in die Knie gezwungen haben, die Ökonomie nicht sehr stark ist. Die Leute aber immer schon, glaube ich, sich als relativ auch wegen der geografischen Lage randständig in Europa empfunden haben. Also es ist, ich weiß nicht genau, wie es mit Portugal weitergehen wird. Ich habe durchaus dann Leute dort kennengelernt und habe auch ein paar Kontakte da. Einer meiner Bekannten oder Freunde dort ist zum Beispiel, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ist gelernter, studierter Architekt. Und hat jetzt aber sozusagen mit diesem kleinen Hotelbetrieb zu tun und managt den eigentlich, weil er als Architekt überhaupt nichts mehr verdienen kann. Einen anderen Journalisten, den ich dort kenne, der eigentlich überhaupt nicht mehr schreibt, weil er davon auch nicht leben kann, der jetzt so eine ganz, im Grunde in der Werbeagentur für Swimmingpools arbeitet. Also es gibt eigentlich nur Leute, eine sehr gut ausgebildete Kohorte von wie man es auch in Spanien, Griechenland kennt, von jungen Erwachsenen, die eigentlich nur mit konstantem irgendwie Behelfsjobben über die Runden kommen. Das. Ich wollte aber noch kurz zum Weggehen was sagen. Also das Unterwegssein ist und auch das Umziehen. Es ist schon auch vielleicht ein bisschen eine Krankheit, aber das ist was mich immer tatsächlich sehr interessiert hat und was ich auch. Ich bin sehr oft umgezogen. Ich bin jetzt 46 und habe in den letzten 20 Jahren wirklich in 6 verschiedenen Städten gewohnt. In dem Sinn, dass ich dort eine Postadresse hatte. Mhm. Es ist auch ein bisschen sick, würde man sagen, also weil es natürlich auch eine Masche ist, immer sozusagen wieder neu anzufangen, das weiße Blatt, die neue Wohnung, schauen wir mal, was hier so geht.
Na, ist ja immer die Frage, ist man weggerannt oder hingegangen?
Eben die Frage, irgendwie beides. Mhm. Also man geht natürlich, wenn dann, oder sage mal, jeder Umzug hat immer mit Arbeit oder Liebe zu tun, natürlich. Entweder lockt einen jemand woanders oder eine Sache ist an dem Ort zu Ende und dann zieht man um. Und dann ist es auch immer, geht's darum, naja, schon auch Orte kennenzulernen und so. Also, oder Detroit, ich habe ein kleines Buch über Detroit in Michigan, Amerika geschrieben, diese alte Industriemetropole, da habe ich natürlich nicht gewohnt, aber da war ich so insgesamt 1,5 Monate. Also ich bin dann gern ausführlich, so ausführlich wie ich kann, an einem anderen Ort, wenn ich da Fragen an den Ort habe und so. Und Berlin ist jetzt zum Beispiel, ich war schon mal hier, habe hier schon mal 6 Jahre gewohnt, bin dann wollte ich wirklich weg, Ende der Nullerjahre, ich fand es hier blöd und bin nach Hamburg gegangen für 5 Jahre und kam jetzt zurück, weil hier einfach ein Job. Ja, ja. Ich bin fremdgegangen.
Hamburg ist ja auch, kann ich total nachvollziehen, sage ich ja auch gerne. Ja, immer, wenn ich in Hamburg bin, zweitliebste Stadt.
Bitte jetzt aber nicht das P-Wort sagen, du weißt schon, was ich sagen will. Hamburg meine...
Nee,
das finde ich blöd.
Nein.
Und ich komme ja eigentlich aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also ich bin ja Hessin und als Hessin ist man natürlich weder Bergmensch noch Meermensch. Und es ist eben so das mischwaldige, mittelprächtige, das nichts.
Deswegen irgendwie. Jetzt auch im Wedding, ne?
Genau, der Wedding ist das Detroit von Berlin. Nein, also der Wedding ist interessant, günstig und interessant. Ein sehr lebendiger Ort. Ich wohne im schäbigen Teil sozusagen. Es gibt auch einen, der grenzt so an Prenzlauer Berg. Das ist auch schön, da wachsen jetzt ganz viele Galerien und Bars. Und ehrlich gesagt,
der Wedding kommt, höre ich seit 20 Jahren.
Der Wedding kommt. Also,
genau. Kommt.
Bei uns
kommt,
noch nicht.
Bei uns kommt jetzt erstmal Le Tigre, okay?
Oh ja, sehr gerne.
My Metro Car. Yeah. Ebenfalls ausgesucht, mitgebracht, gewünscht von Katja Kullmann, die zu Gast ist. Kann man auch immer bringen. Beetlebum, Blur. Zu Gast bei mir im Studio ist Katja Kullmann. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Du hast gesagt, so in die Richtung, es gibt neue Themenfelder zu besetzen oder die sollten neu besetzt werden, müssen neu besetzt werden. Auch von der Linken, was war ja auch immer so. Ich bin kein Freund davon, dass man sagt, das gibt's alles nicht mehr. Natürlich gibt's das noch. Also gerade das Rechte gibt es noch, wie wir nur allzu deutlich sehen, leider. Aber so die Linke ist natürlich auch so ein schwieriger Begriff. Vor allen Dingen auch für die, die sich vielleicht gar nicht als links groß sehen, sondern vielleicht eher, weiß ich nicht, humanistisch, liberal, in der Mitte, keine Ahnung, mal hier, mal da. Ich meine, das ist ja das auch Verwirrende an dieser Zeit, dass man manchmal plötzlich so eine Haltung von der CDU, was ich in den ersten 45 Jahren meines Lebens überhaupt nicht gekannt habe, dass man einen einzelnen Satz von der CDU plötzlich völlig in Ordnung findet. So. Hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun, ich weiß nicht, dass man konservativer wird oder so. Aber diese Themen, die es neu zu besetzen gilt, weil eins der großen Herausforderungen, denen wir hier gegenüberstehen, ist, dass Antworten gebraucht werden.
Na klar.
Die nicht so richtig kommen.
Ja, also genau, das muss die CDU, müsste sie beantworten können als Partei, das müssen andere Parteien und das müssten auch alle Leute überlegen, eben die zum Beispiel schreiben oder denken oder irgendwie sonst wie die Frechheit haben, sich zu äußern und sich das herausnehmen und glauben, dass sie da etwas bearbeiten müssen. Links, wie du richtig gesagt hast, ist ja eine grobe Himmelsrichtung, sagen genau. wir mal, die Mitte und irgendwie links davon. Als jemand, der sich selber, ich mich als Linke immer schon gesehen habe und beschreibt, bin ich auch sehr froh, dass das ein ganz, auch ein diffuses Feld ist. Also sozusagen, ich glaube überhaupt nicht an Dogmen. Das sind nämlich dann, wir haben vorhin das Wort Korsett hast du benutzt, das sind wirkliche Korsetts sozusagen. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Zum Beispiel als Linke extrem affiziert und angemacht von dem Begriff Freiheit. Der natürlich als neoliberale Freiheit so ein bisschen fast wie vergewaltigt ist. Also so über den Begriff kann man und sollte man natürlich ganz doll neu nachdenken. Und ich kann es ganz konkret machen. Also das habe ich neulich auch in einem Text geschrieben. Wenn man sozusagen... Es gab dieses alte Aufsteigerversprechen in unserer Welt, in dieser europäisch geführten sozialen Marktwirtschaft. Im Grunde dieser alte FDP-Spruch, Leistung muss sich lohnen, wenn du dich anstrengst, kannst du was werden. Und das hat auch eine lange Zeit ja auch funktioniert in diesem Land, als es noch etwas gab, was funktionierte, die sogenannte Sozialpartnerschaft. Relativ einfach ist das ja zu erklären. Es gab Betriebe, Unternehmen, die Arbeitskräfte brauchten. Und damit die Arbeitskräfte gesund, gewaschen und halbwegs gebildet und pünktlich zur Arbeit kommen, muss es Busse, Schulen und so weiter geben. Und in die Sozialsysteme, Renten, Krankenversicherung und so weiter, haben diese Unternehmen eben ihren fairen Anteil mit eingezahlt. diese Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Partnerschaft sozusagen, das ist, glaube ich, der entscheidende Schlüssel, erodiert und die ist eigentlich aufgekündigt und über die letzten Jahre vor allen Dingen eigentlich von Seiten der Unternehmen, was dazu führt, dass Leute eben freigesetzt werden, entlassen oder in prekären Minijobs und so weiter oder Zeitarbeit, Leiharbeit jetzt landen. Und wir haben ja dieses Wort Altersarmut, was jetzt als Damoklesschwert dauernd in den Nachrichten auftaucht und tatsächlich viele betrifft. Interessant ist jetzt, glaube ich, dass im Zuge dieser Aufsteigerbiografien diejenigen, die jetzt, das meine ich jetzt überhaupt nicht ausschließend gegen andere Altersgruppen, weder gegen die Älteren noch die Jüngeren, aber diejenigen, die jetzt in der Politik, an den Universitäten, in den Medien, in den Etatverwaltungen am Drücker sitzen, sind biografisch dürften zwischen Mitte 30 und Mitte 50, Ende 50 sein. Das sind sozusagen die Führungskräfte, Altersgruppen. Und das sind ja alles Leute, die eigentlich historisch doch eine interessante Alterskohorte oder Generation sind. Nämlich eigentlich die letzten, zum einen, die noch ohne Internet vielleicht groß geworden sind, das ist aber eigentlich jetzt unwichtig in dem Zusammenhang, die letzten, die eigentlich noch in den Resten dieses Sozialstaats groß wurden. Eigentlich noch mit diesem Versprechen, wenn du dich anstrengst und ein bisschen nett bist du deinem Gegenüber, du kannst irgendwas reißen, du kannst was machen, du kannst was gründen. Und es ist eine Altersgruppe, die, glaube ich, eine wahnsinnige Entzauberung, so hat das Max Weber mal im anderen Zusammenhang genannt, erlebt hat. Und man kann jemanden, meine Biografie ist, glaube ich, auch so ein bisschen ähnlich. Also wenn man die erste ist in der Familie, die dann auch studieren konnte und das auch gemacht hat, bislang die einzige, dann helfen alle guten Noten nichts, wenn sozusagen Mieten steigen, wenn Medienkonzerne nicht mehr sozusagen fest anstellen, sondern nur noch auf Hire und Fire sozusagen Texte einzeln aufkaufen, dann ist das, ich habe das ganz am Anfang schon gesagt, strukturell dasselbe wie in anderen Betrieben oder Branchen. Diesen Clou hinzukriegen und da eine Art von nicht nur Solidarität gefühlt herzustellen und nicht Solidarität zu predigen, sondern strukturell wirklich zu sehen, vermeintliche Gewinner auch, die vielleicht sozusagen als Letzte noch auf den Stufen etwas nach oben gefallen sind, die müssten doch eigentlich die anderen jetzt in gewisser Form mitnehmen. Also ich bin jetzt doch wieder bei der Publizistik, merke ich. Ich bin einfach heute nach der
Das macht aber nichts, aber du spielst ja an erzählen, auf einen Solidargedanken.
Absolut. So. Mein Lieblingsbeispiel ist, nehmen wir sozusagen so eine zwei Chiffre-Figuren aus der Jetztzeit. Ein Menschen, der im Lager arbeitet, als Lagerarbeiter auf Zeitarbeit, mit einem sehr, sehr kleinen, vielleicht einem Mindestlohn, unsicherer prekärer Beschäftigung. Und wir haben vielleicht mit einem schlechten oder gar keinem Schulabschluss. Und wir haben auf der anderen Seite einen Gleichaltrigen, der vielleicht den Doktortitel hat, hochbegabt, der dann auch so zum Beispiel Journalist geworden ist und der sich von 80 Euro Auftrag zu 80 Euro Auftrag hangelt. Beide haben vielleicht gleich wenig natürlich am Ende des Monats auf dem Konto. Trotzdem ist natürlich der Journalist in dem Sinne reicher. Pierre Bourdieu, Soziologe, hat diesen Begriff des kulturellen und sozialen Kapitals geprägt. Der hat natürlich Möglichkeiten, seinen eigenen Schmerz zu lindern, indem er vielleicht schicke Instagram-Blogs macht und dann 1000 Likes sammelt für den tollen Kaffee, den er trinkt. Der kann über sich erzählen, der kann quasi sich Liebe holen. Wenn er schon kein Geld kriegt, kann er sozusagen sich Anerkennung holen, auch über diese sozialen Medien. Das ist sozusagen, wäre das, was wir oft als Blase begreifen. Oder das ist auch, glaube ich, wo dieses Schimpfwort Hipster auch, ist einfach saublöd, genau wie das Schimpfwort Macchiato-Mutter. Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Man meint irgendwie so garstige Mittelschichtsaufsteiger, die jetzt chauvinistisch durch die Gegend rotzen und alle verachten. Ich glaube, dass diese Figuren gibt es so gar nicht. Die sind genauso ein Chiffre wie irgend so ein zynisches Bild über irgendeinen Unterschichtsmenschen, der immer nur ungewaschen im Unterhemd vom Fernseher sitzt. Ich glaube, diese Realitäten sind ganz anders.
Da naja, eine gemeinsame von den Hipstern habe ich schon ein paar kennengelernt.
Ja, es gibt natürlich Idioten. Es gibt auch Idioten, also die sogenannten Abgehängten, was mich wahnsinnig aufgeregt, wenn wir jetzt immer über die USA sprechen und den weißen Mann ohne College-Schulabschluss, der sich abgehängt fühlt. Auf jeden Fall natürlich, also Working Class Unite und ich kann jetzt hier auch, wir können gleich nochmal ganz marxistisch hier und proletarisch werden. Nur, es sind auch einfach ehrlich gesagt, Arschlöcher von Rassisten darunter. So. Und ich kann jetzt auch nicht mehr einbilden, weder als Politikerin noch als Autorin, dass ich quasi so paternalistisch, großmütterlich Leute auf die richtige Seite ziehe und denen ein bisschen über den Kopf streicheln muss oder ihnen einfach nur mehr Geld gebe, damit ich das wieder sozusagen, damit die stillhalten. Also es gibt schon auch andere Verwerfungen. Deswegen wehre ich mich dagegen, dass man diesen antirassistischen und diesen antisexistischen Diskurs, den es eben auch gibt, Frauen haben für ihre Freiheit einfach einfach und für ihre Rechte jetzt wahnsinnig sich engagiert und auch gekämpft auf unterschiedlichen Formen. Also das jetzt alles als Gender blabla wieder abzutun, ist einfach Bullshit und Quatsch und hat, wie gesagt, Manifest Freiheit für eine große Gruppe von Menschen befördert.
Jetzt
ich
hast du
jetzt
ja
verplappert,
aber,
wir sind jetzt irgendwie im Kreis gelaufen.
Naja, ich würde sagen, du hast einen sehr großen Bogen geschlagen, aber wir gucken gleich nochmal, ob wir dann nochmal zukommen. Schaffen wir bestimmt. Mhm. Was haben wir jetzt ebenfalls von dir mitgebracht?
Freda Payne?
Freda Payne, genau.
Ah, großartiges Lied.
Das Leben von Katja Kullmann verlief zunächst wie im Traum. Studium, Volontariat, Journalistin, Bestsellerautorin. Plötzlich kam der Knick. Statt Aufträgen musste sie Hartz IV beantragen. Trotzdem hat sie versucht, wenigstens die Fassade der glücklichen, kreativen Freelancerin zu wahren. Ein Kraftakt, wie sie heute sagt. Mittlerweile hat sie sich zurückgearbeitet und ist Teil der Chefredaktion der Wochenzeitung Der Freitag. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Autorin und Journalistin Katja Kullmann.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit. Jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören, jeden Montag ab 22 Uhr danach die Wiederholungen im Internet. Mein Name ist Johnny Häusler und Katja Kullmann ist zu Gast hier heute in der Sendung.
Der Song wird an Silvester wieder bei mir laufen.
Was war der?
Der Song wird an Silvester wieder bei mir laufen. Also
okay.
Das ist
irgendwie. Was machst du Silvester?
Dieses Jahr verrate ich nicht. Ein kleines Fest. Aber das ist ob mit Fest oder mit oder ich nehme es auch quasi mit oder spiele es immer zum Jahreswechsel. Das ist irgendwie Magic, das Stück.
Ich finde ja Silvester. Ich habe früher Silvester immer so gerne gearbeitet. Also dann auch im Radio oder so. Es war super.
Nein.
Doch, die ganze Nacht irgendwie gesendet. Man war dann auch irgendwie hat dann selber gefeiert im Studio meistens mit verschiedenen Leuten zusammen.
Okay, das ist nett. Ich meine, ich sage nur nein, weil
war
viele
extrem
Leute
gut bezahlt übrigens. Auch.
Gut, stimmt, extra Zulage. Na, ganz viele Leute mögen Silvester nicht, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Das muss dann das Fest des Jahres sein und so. Das verstehe ich und kann ich gut nachvollziehen. Das Lustige ist, das ist ja so ähnlich wie mit Weihnachten oder auch mit dem Geburtstag oder mit dem Hochzeitstag wahrscheinlich. Natürlich ist es nie das Fest des Jahres und natürlich ist es nie wie im Fernsehen und nie wie irgendwelche legendenhaften Fotos. Das ist aber doch das total wunderbar rührende und verbindende. Und ich finde auch rührend die Vorstellung, wenn man so ein Mensch ist und sich dann ja auch all die Fragen stellt, die alle sich schon immer gestellt haben, über die Jahrhunderte, in allen Texten, in der Bibel, überall, in der Antike. Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Was soll das alles und wo gehen wir hin? Silvester ist ein Teil davon. Also diese rührende Vorstellung, Jahre in Aktenordner zu beschriften, quasi 2016 abzuhaken, 2017 zu öffnen. Wir sind wieder bei der weißen Wand. Mhm. Also dieses mal kurz durchschnaufen, eine Etappe geschafft oder das finde ich großartig.
Ich finde also das Abhaken eines Jahres total super. Mhm. Ja, ich bin da auch, da bin ich total romantisch gestrickt. Ich mag das und
ist natürlich eine Riesenfiktion. Ja, es geht ja genau so weiter und spätestens am 15. Januar weiß man es auch.
Ja. Ja, nein, ich mache mir da überhaupt keine falschen Hoffnungen, aber ich finde das Zelebrieren, das Ende eines alten und der Beginn eines neuen Jahres nach diesem Kalender, nach dem wir nun mal leben, irgendwie finde ich total prima.
Dann habe ich dich missverstanden. Ich dachte erst, du bist Silvesterhasser. Ja, genau.
Nee, ich bin kein Silvesterhasser. Ich bin nur jedes Jahr wieder davon genervt, dass es heißt, wohin und so.
Ja, die Leute machen auch dann nicht selber. Man muss einfach dann, es reicht doch, wenn man, ich habe große und kleine Partys gehabt, aber
mit netten Menschen zusammen.
Mit 5, 6 und ich bin auch ehrlich gesagt, ich bin die, die immer Bleigießen mitbringt. Also ich bin immer, kaufe diese Sets für 2,50 Euro oder ach, weniger, 1,90.
Bei mir kommt da immer nur so ein Klumpen raus.
Natürlich, es ist immer eine Rübe, ein Spermium, ein Schleimklumpen, es ist immer lang und dünn und man muss immer sich überlegen, was das bedeutet.
Ja.
Und das macht riesig Spaß und man sitzt zusammen und redet drüber und redet Quatsch einen ganzen Abend und das finde ich großartig.
Solange man dann nicht in diese Streits verfällt, ist ja alles gut. Streit, hervorragende Überleitung, weil du hast ja gerade kürzlich wieder darüber geschrieben, also nach der Trump-Wahl und so, und hast, zumindest war das mein Eindruck, dass es auch so ein bisschen ausgelöst war von der wahnsinnigen Selbstkritik, die jetzt so grassiert und nach Trump, dass sich Menschen, die liberaler, freier, linker sich empfinden und auch positionieren, das ist da jetzt ganz viel so, ja, da sind wir ja auch selber dran schuld, dass jetzt Leute wie Trump gewinnen und wir hätten und wir müssen und so. Und dann wird plötzlich darüber nachgedacht und da hast du gerade schon ein Plädoyer für gehalten, dass das Quatsch ist. Da sagen plötzlich schlaue Menschen, dass dieses politisch Korrekte wäre falsch, weil sich Menschen davon genervt fühlen. Ich fühle mich davon auch manchmal genervt. Ich finde auch, ich glaube, jeder hat bei dieser Frage nach politischer Korrektheit eigene Grenzen. Das ist halt das Schwierige.
Ja.
Es gibt Menschen, die sind da wahnsinnig demagogisch und so, dann. Ich finde, Humor muss immer auch drin sein und alle müssen damit klarkommen, dass sie mal verarscht werden. Aber das jetzt völlig abzuschreiben, fände ich auch total verwerflich.
Ja, man kann das an einem Beispiel machen. Also es ist vollkommen richtig. Naja, zum einen möchte ich sagen, ich weiß dann immer gar nicht, auch das ist das womöglich eine Fiktion, die wir uns alle nur immer dann bei Facebook erzählen, um das mal so als Schiffe zu nehmen, dass die Political Correctness uns total nervt. Also ich habe es noch nie erlebt und ich bin wirklich oft umgezogen und komme einigermaßen rum in meinem Beruf, dass irgendjemand mit einem Zeigefinger einem ein Sprechverbot erteilt. Also ich weiß immer gar nicht, woher kommt denn dieses Belästigungsgefühl? Zum Zweiten, selbstverständlich, und da gibt's wunderbare Witze und die gibt's übrigens zum Beispiel aus den Gender Studies. Ich komme jetzt wieder auf diese Gender-Frage zurück, ich bin da gar nicht so involviert, aber natürlich gibt es vierteljährlich wechselnd, sage ich selbst ketzerisch, vierteljährlich wechselnde genderkorrekte Schreibweisen mit Unterstrich oder Binnen-I oder wie auch immer. Das habe ich natürlich als jemand, der sich damit beschäftigt, auch alles durchgemacht. Muss ich aber nicht alles mitmachen. Und es gibt das sind ja Experimente, das ist eine Gesellschaft in Bewegung, auf Englisch sagt man in Flux. Das ist natürlich großartig, dass wir über so Sachen sprechen und am Ende uns einigen auf so eine Art Konsens, wie gehen wir damit um. Und ich habe gerade jemanden ganz wunderbaren wieder getroffen und durfte ein Porträt schreiben über einen Mann, der heißt Donald Vaughan, der ist jetzt knapp 80, der kam als schwarzer GI 1958 aus den USA nach Frankfurt als Soldat in Detroit, Michigan geboren. Einfache Familie. Und hat sich in Frankfurt verliebt in den 50er Jahren, eine weiße Einheimische, die sind bis heute noch verheiratet und der wurde so eine Art Aktivist und Sänger dann und so. Im Neuen Freitag, tolle Geschichte. Naja, jedenfalls, der zum Beispiel auch aus seiner Sicht mal erzählte, wie er so mit Rassismus diesseits und jenseits des Atlantiks umging. Als schwarzer Mann hat er das ja nun zu spüren bekommen, wie sich da vieles geändert hat. Wie auch vieles übertrieben ist und man ihn auch nicht mit Samthandschuhen anfassen muss, so. Also der hat einfach ganz cool einfach mal so eine andere, den Blick der anderen Seite erzählt. Und der Begriff, den er gewählt hat und der vielleicht, da so ein gutes Beispiel ist. Ich sage jetzt einen Begriff, den man eben nicht mehr benutzt. Das ist also sozusagen ein altes Hasswort, also Achtung. Aber zum Beispiel das Wort Negerkuss oder Mohrenkuss. Wenn ich mich erinnere, das ist noch gar nicht so lange her, 20 Jahren vielleicht, dass das so richtig breit eine Debatte wurde und auch dann im Fernsehen entsprechend Witze darüber gemacht wurden und so. Es ist doch erstaunlich, wie man sozusagen eine Gesellschaft auch zu dem Konsens kommt, zu der Vereinbarung und sagt, okay, wir sagen das nicht mehr, weil wir kapiert haben, es ist einfach scheiße, es ist ein blödes Wort.
Genau, das reicht so, ja schon manchmal, so, das ist ein Scheißwort. Und deswegen.
So. Ja. Und dann heißt es jetzt Schaumkuss oder Schokokuss, wie auch immer.
Tut jetzt auch keinem weh.
Es tut echt niemandem weh. Und ehrlich gesagt, diejenigen, die sozusagen nochmal 10, 15 Jahre jünger sind, wir kennen es gar nicht mehr anders. Und ich finde es großartig und das ist der Beleg für die Lebendigkeit einer Gesellschaft, wenn über solche Überlegungen auch gestritten werden und so weiter.
Es ist ja auch ein Luxus, wenn wir es uns leisten können, über die Art der Kommunikation und über Wörter, die wir benutzen, wenn wir darüber reden und streiten und entscheiden können. Das bedeutet nämlich, dass wir viele andere Dinge hinter uns gelassen haben, was auch gut ist.
Absolut, deswegen will ich ja sagen.
Dass man dann wieder teilweise an ganz anderen Punkten ansetzen muss, finde ich viel anstrengender als die Frage, genau, darf man Schokokuss sagen oder nicht?
Ja, es ist einfach sozusagen ein abwertendes Wort. Und das ist in der Frauenfrage genauso. Also sind zum Beispiel Rassismus, Sexismus sind eben so die plakativsten Begriffe, an denen man das eben ganz gut festmachen kann. Es ist eben nicht in Ordnung, wenn irgendein älterer Herr der Praktikantin seine schwitzigen Finger auf die Beine legt, ja? Oder wir haben diesen Brüderle-Fall, also sozusagen diese Skandale. Das dreht sich manchmal auch ins Kraut. Es ist sozusagen, die Streits und Diskussionen nehmen auch teilweise wirklich sehr lebhafte und teilweise auch vielleicht manchmal sogar auch hysterische Züge an. Das ist aber alles wichtig, weil man sich sozusagen als Gesellschaft streitet. Und so ein Streit zieht sich mehr über Jahre.
Es sind ja auch in dem Fall dann auch, die halten dann halt auch so ein bisschen als Symbol, als Platzhalter für viele, viele andere Dinge, die passiert sind.
Ja, natürlich. Wir haben keine Kinderarbeit mehr, verdammt nochmal. Und Gott sei Dank, übrigens das schon Gott sei Dank ein bisschen länger, Bismarck und so weiter. Natürlich verändert, das ist Modernisierung, das ist Fortschritt. Und nochmal, es sind Freiheitsgewinne. Also eben, was du eben nochmal sagtest, bin ich sehr dankbar, sogenannte Political Correctness, klein zu reden, Quatsch. Und man kann sich jetzt, dann ist man aber auf dem Niveau, Entschuldigung, jetzt bin ich mal arrogant, eines Mario Barth. Wenn man sozusagen dann irgendwelche obskuren, kleinen Haarspaltereien aufgreift und die groß bläst und dann behauptet, dass hier sozusagen eine Sittenpolizei zum Beispiel durch Berlin-Mitte läuft, die mir erklärt, was ich machen darf oder essen will. Oder allein, wir haben in Polen die PiS-Regierung, die heißt ja wirklich so, Schädlo und PiS, also da könnte man super Witze machen, sind aber schon gemacht worden. Von Mario Barth wahrscheinlich, nein, der ist zu doof dafür. Also da ist sozusagen, sagen wir mal, eine rechtsnationale Regierung, die also mit dem Sinnbild Vegetarier und Radfahrer, das ist sozusagen das Feindbild der polnischen.
Oder? Ja, ja.
Also das ist dann fast schon wieder Comedy-Niveau. Wenn man dann.
Ja, aber es ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil ich auch gedacht habe, was zum Teufel ist mit den Leuten los, wenn plötzlich Radfahrer und Vegetarier. Ich muss gar nicht selber Vegetarier sein.
Nein,
aber,
das zwingt einen doch niemand.
Nein, das zwingt mich keiner und vor allen Dingen.
Es ist genau, was mich noch viel mehr aufregt, ist zum Beispiel diese Angst davor, dass das Institut der bürgerlichen Ehe irgendwie abgeschafft werden soll, nur weil homosexuelle Menschen sich auch binden können. Die möchten ja unbedingt auch heiraten, richtig? Ich weiß nicht, warum man das unbedingt machen soll, aber natürlich geht es um gleiche Rechte. So. Und die Vorstellung von ja, dann auch so Rechten, darf ich mal den Namen sagen? Ich mache es hier noch berühmt. Birgit Kelle ist eine Autorin, die so, sagen wir mal, bürgerlich-konservativ zum Beispiel dagegen relativ stark agitiert in ihren Texten. Da sage ich immer, es geht doch überhaupt nicht darum, dass die heterosexuelle Ehe verboten wird. Mhm. Also warum könnt ihr es nicht gönnen? Wie kleingeistig, wie ängstlich auch gesetzte konservative Bürgerliche dann teilweise sind oder waren.
Das sind übrigens Dinge, die zum Beispiel jüngere Menschen viel schneller verstehen als
absolut
ältere. Und ich bin gespannt auf die Dinge, wo ich dann... Ich könnte ja jetzt eigentlich schon anfangen.
Wo du dich bedroht fühlst?
Ja, oder so. Okay. Ich weiß genau. Es auch nicht. Was können wir als nächstes? Warte, sind jetzt schon die Zitronen dran? Nein, Lady Lisha ist dran, ne?
Ah, Lady Lisha, ja.
Lady Lisha.
So, sprich, ich habe sie mal getroffen. Lisha, sagt man.
Lisha, sagt man. Dann hören wir sie jetzt mal. Ich habe gerade beschlossen, dass wir die Sendung auf 4 Stunden erweitern, weil wir zu viele Themen haben und so weiter. Was ich unbedingt noch ansprechen möchte in dieser Sendung ist, ich glaube, du hast es schon mal so ein bisschen angedeutet, du hast über Detroit, hast du erzählt, Detroit ist ja irgendwie so, das boomt gerade so.
Tatsächlich auch.
Weil es da so viele Chancen gibt, wegen wahrscheinlich relativ geringer Lebenshaltungskosten. Und habe ich jetzt von ein paar Leuten auch so eigentlich so eingesessenen Berlinerinnen und Berliner gehört, die es dann nach Detroit zieht. Und so spannend, was da jetzt so nach diesem Techno-Dings, wo Detroit ja schon mal in aller Munde war, was da noch so passiert. Aber ich würde gerne auf die USA, was man also auch nicht sagen kann, generell zu sprechen kommen. Denn das ist auch ein Thema, was sich beschäftigt, amerikanische Kultur, amerikanische Politik.
Sehr.
Und zwar jetzt nicht nur, warum haben die Trump gewählt, sondern wie ist zum Beispiel eine amerikanische Linke aufgestellt?
Sehr, das finde ich eben sehr interessant. Also ich habe ein enges Verhältnis zu den USA. Ich habe es einfach studiert, Amerikanistik im Nebenfach. Ich komme eben aus Frankfurt am Main und habe da studiert, wo tatsächlich noch PX-Läden, also die Army-Läden der AFN, der amerikanische Sender. Also ich bin damit einfach sozusagen sozialisiert worden. Und wir hatten vorhin diese Go-West-Idee. Was oft unterschätzt wird oder was mich wahnsinnig, jetzt sage ich das auch, an der Linken oder an einem Teil der Linken in Deutschland aufregt und ärgert, ist das, was man so Anti-Amerikanismus aus dem Bauch raus nennt, was eine totale Verkürzung ist dieser Idee und dieses letztlich doch Pioniergeistes, wie dieses Land zustande gekommen ist. Abschlachten der Ureinwohner auf jeden Fall, der indigenen Völker und Unterdrückung. Trotzdem aber sozusagen, es gibt einen Strom in der amerikanischen Gesellschaft, ein Buch in den 70ern ist mal, oder frühen 80ern rausgekommen, in so einem linken Verlag, das hat den Titel Amerika von unten. Und darauf will ich hinaus, dass eigentlich in der jüngeren Moderne, also wenn wir sagen sozusagen seit Beginn des 20. Jahrhunderts, sehr, sehr viele super interessante Emanzipationsbewegungen, Kämpfe der kleinen Leute, in Amerika ganz manifest passiert sind. Also zum Beispiel alles, was wir als rebellischen Aufbruch aus der sogenannten Popkultur begreifen. Nicht nur in der wirklichen Musik, neue Männer- und Frauenbilder, sondern auch Figuren wie bei den Denkerinnen Susan Sontag, die zum Beispiel einfach revolutioniert hat, oder Andy Warhol kennen viele, der was Neues in der Kunst probiert hat. Wir haben das Civil Rights Movement, wir haben Women's Lib, wir haben Arbeiterkämpfe ganz hart. Wir haben relativ, ja, Occupy sowieso als sozusagen Versuch, der erstmal grandios gescheitert ist, der übrigens sich ja, was viele vergessen haben, auf eine andere Art Globalisierung von unten tatsächlich ja auch dachte. Occupy, die Ursitzungen und Urdemonstrationen rund um die Wall Street haben sich explizit auf den Tahrirplatz in Kairo bezogen, auf den arabischen Frühling, den man noch gar nicht einschätzen konnte in dem Jahr, als er passierte. Die erste Occupy-große Demo war wirklich am 17.09.2011 und vorher passierte der arabische Frühling. Das heißt, es war von vornherein, auch in New York, wirklich als Globalisierung von unten gedacht. Also ein ganz neuer, wie wir vorhin schon hatten, unorthodoxer linker Strom. Ist gescheitert erstmal, aber es gab so eine Gleichzeitigkeit in verschiedenen Orten, wo Proteste eben stattfanden, auch in Griechenland und so weiter und so fort zur selben Zeit. Naja, und auf Amerika zurückzukommen, es ist ein unglaublich mächtiges Land, militärisch wie wirtschaftlich. Es gibt das sogenannte Corporate America, das sind dann die großen Konzerne, die uns alle und so weiter. Das sagt man in Amerika und sieht man genau selber. Es gibt eine wahnsinnig starke Systemkritik innerhalb Amerikas. Und wenn wir uns, und das finde ich immer wahnsinnig schade, die sehr progressiv ist und die letztlich auch nach Europa ganz stark eingeflossen ist. Und wenn wir uns zum Beispiel jetzt das eigentliche Wahlergebnis neulich eben anschauen, Michael Moore, so ein linker Filmemacher, der auch nerven kann. Also ich fand ihn mal ein paar Jahre auch echt aufdringlich. So.
Ich fand ihn mal ein paar Jahre lang echt gut. Und dann
und dann war er aufdringlich. Ja, also jetzt brauchen wir ihn gerade gut, weil das ist sozusagen eine Art Populismus, der natürlich sehr plakativ ist. Mhm. Der nicht müde wird zu sagen, was wir ja auch wissen, gäbe es nicht dieses Staaten, das Wahlsystem, sondern nach Einzelstimmen hätte Hillary relativ, gar nicht so undeutlich, sogar gewonnen, Hillary Clinton. Hillary Clinton ist natürlich für die wirklich ganz Linken nur das, kann nur das kleinere Übel sein. Niemand ist wirklich überzeugt gewesen von Hillary Clinton, so richtig in der richtigen Linken. Trotzdem, diese Stimmen, die sich auch um Bernie Sanders sammelten. Oder es gibt vom New Yorker Autoren wie George Packer, die eher am liberalen Ende von linksliberal stehen, die Bücher geschrieben haben wie The Unwinding, das heißt die Abwicklung. Das war auch hier ein relativ gut verkauftes Buch in Amerika, ein Bestseller, wo es um sogenannte Unterschied gibt. Es gibt Serien wie Breaking Bad, die nichts anderes auf einem relativ populären Format erzählen als zerbröselnde Unterschicht. Also es gibt wahnsinnig viele Bewegungen.
Zerbröselnde Unterschicht oder Mittelschicht?
Zerbröselnde Mittelschicht, genau. Und relativ starke eigentlich Restgewerkschaften noch, eigentlich fast viel stärker als hier, die auch polemischer und anders auch noch auftreten. Das wird einfach oft nicht miterzählt und ich glaube einfach, ja, das ist schon relativ, man kann daraus viel lernen und das berührt mich sehr. Und durch diese unglaubliche Macht des Corporate America und durch eine bestimmte Art, auch wie Medien und Kultur durchfunktionieren, sind diejenigen, die da sich dagegen stellen, oft auch viel radikaler als europäische Linke und einfach harte Zacken. Also ich finde es einfach immer wahnsinnig erfrischend. Und dann kommen wir eigentlich fast auf die Ironie zurück. Es gibt halt auch eine Art von Leichtigkeit, die Sprache. Naja, ich bin schon ein Fan von Amerika. Ja, ich mag die Sprache. Schreiben möchte ich oft immer amerikanisch schreiben.
Die haben ja auch, also sprachlich haben sie ja einige kleine Problemchen, die wir haben nicht.
Zum Beispiel, sag mal ein Beispiel, was du
Die Genderfrage zum Beispiel ist, also zum Beispiel, macht es einfach dann beim Schreiben schon sehr viel einfacher. Ja. Hat jetzt mit Gender nicht viel zu tun, der nächste Song, aber immerhin. Wenn ich einen Turnschuh wäre, mitgebracht von dir, nämlich von den goldenen Zitronen. Holy City, Joan S. Policewoman. Und zu Gast hier bei FluxFM Spreeblick heute Katja Kuhlmann. So richtig, die Antworten haben wir natürlich auch nicht gefunden jetzt in dieser Sendung. Gibt es Bereiche, wo du sagst, also wir haben ganz am Anfang der Sendung, glaube ich, fielen schon so ein paar Stichworte, Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse, Aufbruch oder Verlust des Solidargedanken, finde ich übrigens mit am schlimmsten, dass offensichtlich, und das ist natürlich so ein Ergebnis von neoliberalem Infiltrieren, möchte ich fast sagen, dass man den Leuten, was ja so ein kleines bisschen Wahrheit ist ja da dran, wenn man sagt, du musst für bestimmte Dinge selbst da die Verantwortung in die Hand nehmen und so. Weißt du, also darüber, über die Schiene zu kommen, ist ja gar nicht so falsch, wenn es am Ende aber heißt, die anderen müssen dich gar nicht interessieren und es gibt diese Idee eines einer Bevölkerung, die zusammenhält und die halt in Töpfe einzahlt, damit die es brauchen, davon was haben und so. Wenn das dadurch kaputt geht, dann ist das wahrscheinlich schon das Resultat von diesen was man so Neoliberalismus nennt, oder? Also verstehe ich das.
Das denke ich auf jeden Fall. Und das Interessante ist, dass die Leute jetzt sozusagen, dass das Interesse zurückzufallen oder sich zurückzuziehen, sagen wir mal, in den eigenen Vorgarten, sprich nationale Ideen, wir Österreicher, wir Deutschen, wir Amerikaner.
Wir Engländer.
Die am allerdeutlichsten. Dass das sozusagen erstmal eine verständliche Reaktion ist. Sich zurückzuziehen vor dem, was wir eben entweder Neoliberalismus nennen oder Globalisierung im merkantilen Sinne. Und natürlich jeder weiß, dass zum Beispiel dieses System, der Markt, so fortgeschritten ist, dass solche Abhängigkeiten entstehen zwischen den Volkswirtschaften, dass es gar nicht mehr zurückzudrehen ist. Und zum Zweiten möchte ich es gar nicht so fatalistisch sehen, sondern es ja auch ein wahnsinnig Gutes hat. Also es ist wieder ein bisschen, wie wir es eben mit der bürgerlichen Ehe haben. Verliere ich denn meine eigene sogenannte Identität, meine Sprache, meine Weihnachtslieder nur deswegen, weil andere sozusagen Lieder, Weihnachtsplätzchen oder was auch immer sozusagen näher rücken. Also es gibt doch, ob wir nun das nur als Konsumenten, Touristen erleben oder ob wir sozusagen eine vielfältige Küche genießen in den Städten, die wir haben. Eben nicht nur Sauerkraut und Schweinebratenrestaurants, sondern verschiedene Möglichkeiten. Erstens gibt es dazu Gewinne. Zweitens ist für mich ganz entscheidend und das müssten, glaube ich, die Geschichten sein, die wir jetzt sozusagen mehr besprechen, erzählen müssen. Als Erwachsene am Stammtisch, im Bus, wenn wir uns unterhalten und wenn man vielleicht Kunst macht, Texte oder Kultur und sich politisch beschäftigen will, dass strukturell es eigentlich den Leuten weltweit eigentlich fast ähnlich geht und dass die sozusagen dieses Offshore-Financing und die Panama Papers im Grunde strukturell alle betreffen und auf unterschiedlichen Wohlstandsniveaus. Also ich will mal sagen, wenn sozusagen wir in Afrika haben wir Gesellschaften wie zum Beispiel Nigeria, wo jetzt Mittelschichten entstehen. Wir haben sie in China ganz stark sozusagen. Wir hatten diese prosperierenden Mittelschichten eben, ich habe schon gesagt, Griechenland, Spanien, Italien, Portugal. Gesellschaften, wo wirklich sozusagen Ersparnisse jetzt draufgehen und Zukunftshoffnungen zerstört sind. Das erleben auch immer mehr Leute, zum Beispiel hierzulande. Das erleben auch Leute in Großbritannien und eben der viel zitierte weiße Mann in Amerika, der jetzt Angst hat. Da nicht zu verstehen, dass das im Grunde allen Leuten ähnlich geht strukturell und dass einfach Arbeit generell zum Beispiel entwertet wird und dass so eine Art Konkurrenz entstanden ist, wo können Unternehmen billiger produzieren, deswegen ist dann er oder sie sind meine Konkurrenz. Das ist wie so eine ewige Katz-und-Maus-Jagd, also sozusagen es muss eine Globalisierung tatsächlich von unten passieren und ich glaube, das ist aber ein Riesenshift oder das ist eine Riesenumstellung. Ich glaube zum Beispiel, dass arbeitsmarktpolitische Maßnahmen nur noch innerhalb eines Nationalstaats wahrscheinlich dann gar nicht mehr das angemessene Instrument sind. Eigentlich bräuchten wir wirklich so eine Art Weltgesellschaft in dem Sinn, die überhaupt nicht übertüncht irgendwie regionale Eigenheiten und Sprachen und Vorlieben, sondern die eine Art Grundrechtegleichheit herstellt. Was ist eigentlich, was wäre so zum Beispiel Menschenwürde und Menschenrecht und was ist das Existenzminimum gemittelt und was ist an Ausbeutung einfach nicht erlaubt? Solange wir sozusagen das als Konkurrenz zwischen den Regionen auch natürlich spielen, wird es schwierig und dann haben die Leute Angst vor dem Fremden, aber eigentlich strukturell sind sie ja ähnlich dran. Das war jetzt ein bisschen zerfasert, das war keine gute Antwort, Entschuldigung.
Ich weiß nicht mal, was ich gefragt habe. Alles gut. Jetzt eine Band AG Geige, du hast gerade gesagt, die hast du erst vor kurzem entdeckt.
Eine DDR-Band, die ich jetzt erst entdeckt habe, über eine Autorin, Anne Hahn. Wir haben zusammen für ein Punkbuch einen Text geschrieben, sie ein und ich ein.
Genau, über wen hast du geschrieben in dem Buch?
Ich habe geschrieben über einen Sampler, der heißt Pebbles. Das ist so eine Reihe mit so 60s Garagentrash.
Ah, okay.
Die erschien 1978 zur Hochzeit von Punk, enthielt aber 60er-Jahre-Musik, nämlich die ganz rohen One-Hit-Wonder oder One-Single-Garagenbands. Und habe geschrieben über das Prinzip dieser 60s-Trash-Bands, die eigentlich den Punk ja so vorweggenommen haben.
Schon. Ja, haben sie auch. Jetzt gibt es aber, jetzt habe ich abgelenkt von AG Geige, das ist nicht gerade Punk.
Es ist Post-Punk, es ist total verkopft.
Gut, okay, ja.
Es ist super, super modern eigentlich. Also so. Und die Nachfahren von, ich glaube, Jan und Ina Kummer heißen die zwei Musiker in dieser Band. Die Jungs sind heute bei Kraftklub. Also die Familie hat sozusagen das musikalische Erbe weitergegeben, auch ein bisschen die politische Haltung. Und an diesem Lied, was jetzt kommt, Yachtclub und Buchteln, finde ich so irre interessant. Ich glaube, 87 ist das entstanden, also noch in der existierenden DDR, kurz vor der Wende. Und es klingt irre kapitalismuskritisch. Es geht quasi ums Einkaufen und um den Konsum im Konsum und um die bevorzugte Zigarettenmarke. Mhm. Es klingt eigentlich wie späte 70er, so Palais Schaumburg-artige Westdeutsche.
Auf eine Art ist es doch auch toll, oder? Dass so viel aus den, dass so viele Texte, also mir fällt das auch ganz extrem auf, dass eigentlich, also, das ist auf der einen Seite natürlich frustrierend, dass so viele Dinge sich offensichtlich seit Ende 70er, 80er, ist es schlimmer geworden, wenn wir ehrlich sind?
Und dann weiß ich immer gar nicht. Also ich möchte das zum Beispiel,
im politischen Sinn an manchen Stellen finde ich schon. Also selbst wenn du so ganz flache Beispiele nimmst, wie jetzt God Save the Queen von Sex Pistols, irgendwie bla, was hier immer noch, was Fascist Regime plötzlich, ich meine, könnte man, weiß gar nicht, ob man das heute noch singen könnte in einem Song, ohne dass man zensiert wird.
Na, das weiß ich nicht. Das behaupte ich zum Beispiel, wenn ohne Zensur eher dann heute.
Allein, ja, das stimmt, die haben es damals im Radio verboten.
Okay. Allein,
sie würden es vielleicht heute auch nicht spielen.
Ich weiß nicht, die Leute rauchen hier öffentlich gut riechende Zigaretten aus Gras, ich sag's mal so. Man kann relativ bunt angezogen
Berlin.
Frei, natürlich, ja. Stadt, Land, also da waren wir noch gar nicht, können wir auch noch einsteigen. Aber ich behaupte, das ist eine relativ freie Gesellschaft, ja.
Ja, da bin ich ja bei dir. Wir hören jetzt erstmal AG Geige, die Eltern sozusagen
vom
Kraftklub,
nicht so frei, genau.
Die auch die Kraftklub vom Anfang an sehr unterstützt haben übrigens. Mhm. Also die ist schon praktisch.
Eltern zu haben? Eltern
ja, sowieso. Eltern haben es ganz gut.
Ja.
Es gibt einen Termin anzukündigen, eigentlich am 14.12. bist du bei Jens Balzer, ne?
Genau. Und Tobi Müller, der 13. ist, glaube ich, ein Dienstag.
13., entschuldige.
Im Popsalon am Deutschen Theater. Ich freue mich riesig drauf.
Was passiert da?
Wir werden reden über Musik. Tobi Müller und Jens Balzer haben immer zwei Gäste. Und ich habe die große Ehre und Freude und bin ganz aufgeregt. Bin jetzt einer davon. Der andere ist Tobias Rüther, auch ein Zeitungsmensch aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der dort so ein bisschen auch für die Pop- oder Musikthemen politisch auch zuständig ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, und ich war auch schon mal dort, dann dürfen die Gäste immer zwei Videos mitbringen, jeder, die etwas ihnen bedeuten, und dann redet man über die Musik dieser Videos und was die Videos erzählen. Und ich glaube, dass wir, weil es im Dezember stattfindet, den Jahresrückblicksabend machen werden.
Ah, wie
ich bin
schön.
Aber nicht, wie gesagt, der Gastgeberin, nur Gast. Ich halte mich da vornehm zurück. Ich bin
vorbereitet.
Müsste
ich mal überlegen, gab es, ob es Videos gab, die ich dieses Jahr. Müsste ich jetzt nochmal überlegen.
Es war gar nicht so leicht übrigens, weil Videos ist natürlich für die Zuschauer im Saal. Und ich habe dann auch überlegt, die Zeit für Videos ist eigentlich so ein bisschen durch, nicht? Also wann schaue ich? Ne, ich habe wirklich überlegt, wann schaue ich Videos? Also neue Musik höre ich mir über so Streams auch an oder so. Aber das Institut.
Du bist schon aber auch Vinyl-Fan, ne?
Ja, extrem. Aber einfach nur aus altmodisch. Also so, ja, ich mach das, seit ich 12 bin und immer noch. Ich finde es das Schönste, es ist tolles Material. Ich möchte die Dinge auch haben. Also wenn ich Musik wirklich leidenschaftlich höre,
ja, ich verstehe,
möchte ich die besitzen, also wirklich haben wollen. Und die darf dann auch schrubbelig sein und kaputt. Und ich nehme auch Nachpressungen billige. Ich kaufe mir lieber sozusagen 10 billige Nachpressungen, als dass ich für ein teures Original. Also so der Sammlertyp bin ich nicht. Und die dürfen dann auch Kratzer, Spratzer haben, die Cover kaputt sein. Man darf die, also Musik benutzen zu können, wirklich so die Scheibe auszupacken, ob groß oder klein, und aufzulegen.
Und so, allein das spüren Ton eigentlich, wenn man, wenn man die,
Und auch Gebrauchsspuren. Ja. Also, es ist so ein Ding. Es ist so ein Ding, und gleichzeitig ist es natürlich etwas Magisches anderes, was sozusagen als Schwingung, Tonschwingung in der Luft ist und dann als Erinnerung, Melodie und Text in deinem Kopf ist, und diese Verbindung von Ding, das man raus und reinschiebt, und die alten LP-Platten, die sind auch manchmal so komisch geklebt, dann hängt dann immer diese Innenhülle und so. Man muss sich also rumärgern mit dem Ding, und gleichzeitig ist es Magic. Und die Verbindung von, also mir ist quasi dieses MP3-Format, oder wie heißt das Neueste dann, also das ist mir fast schon zu zerebral. Ich finde die Kombination von ganz was flüchtigem, fliehendem Musik, also Klängen plus Erinnerung, an die Klänge oder Erinnerung an Momente, wenn man Musik wieder neu auflegt oder dieses tröstliche Element, was Lieder haben können oder das Aufwiegelnde. Es ist ja alles sehr abstrakt, nicht greifbar. Und das in Kombination mit einem Ding. Und so eine LP hat 30 mal 30 Zentimeter, das ist auch ein richtiges Ding. Das finde ich so irre.
Ich kann es natürlich komplett verstehen.
Also eine Tracklist, ich glaube, man muss sich
auch, es gibt ja auch nun habe ich die Situation nicht mehr, aber wenn man so, wenn man sich kennengelernt hat, wo man erstmal in die Plattensammlung geguckt hat, um Gottes Willen, und dann, die ist okay.
Aber das ist toll, das ist wie eine Bibliothek.
Ja, natürlich.
Thomas Meinecke, muss ich kurz sagen, der Autor, der bei Sukam schreibt und auch Musik und DJs und bei FSK spielt, der hat das ja mal so beschrieben, dass er benutzt Bücher in seiner Bibliothek, die er eigentlich samplet, wie so neue Sample zusammensetzt für seine Texte. Mhm. Und seine Platten sind eigentlich für ihn auch eine Bibliothek, wie du es gesagt hast, in der man blättert. Und in dem Sinn ist für mich mein Buchregal und meine Plattenregale sind beide gar nicht überbordend groß. Ich habe sehr immer wieder aussortiert, auch durch diese Umzüge. Mhm. So ein bisschen, mein Ziel ist sozusagen the core of it. Also das ist sozusagen mein wirklich das
Herz. Was aber auch eine tolle Aufgabe ist, wenn man dann mal aussortiert, habe ich auch gerade vor einem Jahr gemacht mit Vinyl, nochmal reduziert. Es war mal wahnsinnig viel und dann aber glücklicherweise jetzt auf so einen Core, auf so einen Kern runter. Und da gab es verschiedene Strategien. Das war ganz interessant zu sehen, weil ich erst so im Grunde genommen das behalten habe, was ich sehr gerne höre und wo ich denke, das lege ich bestimmt noch mal öfter auf. Und dann war ich da so einmal durch, das hat Stunden gedauert natürlich, weil ich dann auch so, hier, guck mal, weißt du noch und kennst du die Geschichte zu dieser Platte? Was die ganze Sache dann verzögert. Dann habe ich aber festgestellt, das ist die komplett falsche Strategie. Weil das Album, was ein Weltalbum ist, das kriege ich überall immer wieder. Das heißt, das kann ich mir auch nochmal kaufen und wahrscheinlich höre ich es das dann tatsächlich im Stream, weil die dauernde Verfügbarkeit ist ja schon toll. Aufheben muss man ja eher das, wo man weiß, ich habe dann wirklich geguckt, gibt es diese Platte auf Spotify oder iTunes Music oder so und habe bei ganz vielen Alben festgestellt, es gibt es nicht. Hätte ich die jetzt also weggegeben, weil ich dachte, ach, die so richtig toll war sie nun auch nicht, die dritte von irgendeiner, oder meistens haben sie ja gar keine drei LPs gemacht. Aber ich kann das nie wieder hören, wenn ich es doch mal hören will. Und deswegen habe ich dann eher die Sachen aufgehoben.
Also da muss ich einen kleinen Bogen ziehen, ganz praktisch. Silvester hatten wir eben schon. Knarf Rellöm, Hamburger Musiker, so ein bisschen immer in der zweiten, dritten Reihe. Knarf Rellöm Trinity und also toller Musiker. Knarf Rellöm, wie Frank Möller, nur umgekehrt. Der war mein Nachbar zufällig in Hamburg und ich hatte tatsächlich an Silvester ein paar Leute eingeladen in meine Wohnung und Knarf wohnte im Haus und kam mit seiner Frau auch hoch. Und es lief einfach Musik. Ich habe einen Plattenspieler und ich habe da noch CDs gebrannt, so ein Best-of, damit einfach Musik ist, wir waren 20 Leute. Und irgendwann, und das gebe ich jetzt mal als Tipp weiter, ist eine super, super Party-Idee. Wahrscheinlich haben es ein paar Leute schon gemacht. Irgendwann sagte Knarf, ach komm, wir machen mal lauter und tanzen mal und ich mach mal DJ. Und dann hat er, und ich habe gesagt, du kennst dich doch gar nicht aus meiner Plattensammlung, es ist auch nicht so viel ganz Bekanntes dabei, wie ich mir so einbilde. Und das ist so toll. Der hat dann einfach sozusagen hat Platten rausgezogen, ich habe nicht hingesehen, ich war auch dann am Mitfeiern und machte ein Programm. Ich kannte die ganzen Sachen gar nicht. Ich ging da und zu ihm und sagte, was ist das denn für ein heißer Scheiß? Und das war dann irgendwie Ian Dury and the Blockheads, das dritte Lied von der zweiten Seite, was ich nie angehört habe. Was auch wahrscheinlich fürchterlich ist, in der Mischung, dass jemand anderes mit seinem Archiv im Kopf oder seinem Zugriff auf deine Plattensammlung zugreifen.
Ja, das ist eine tolle Idee.
Es ist ganz großartig. Ja. Ich habe die ganzen Lieder nie mehr gefunden.
Du brauchst natürlich Musikfenster zu, was in so Runden abends, habe ich festgestellt, manchmal nur so zu 50-50 passiert, wenn überhaupt. Was aber auch Spaß macht, um das dann in die digitalen Medien zu übertragen, ist ein Tablet oder so oder auch von mir aus ein Smartphone, was den Stream hat, rumgeben. Jeder einen Song. Also das kann auch ganz tolle Gespräche ergeben und im besten Fall baut es nämlich aufeinander auf. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ach jetzt ist er gerade in den 80ern gelandet, dann setze ich da jetzt noch einen drauf oder man ist beim Trash und sagt, ah, wisst ihr das noch oder so. Und das ist auch eine sehr nette Runde, finde ich, kann man auch machen. Aber die Idee, jemand anders die eigene Plattensammlung zu DJen lassen.
Ich dachte die ganze Zeit, das ist ja so eine geile Musik, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe die Bands nicht
erkannt. Ist alles meins, geil.
Naja, aber ich wusste teilweise wirklich nicht irgendeine B-Seite, weil du gerade sagtest, die Platten, wo eigentlich nur so ein Hit drauf ist und dann weiß man schon
die anderen Sachen.
Stimmt vielleicht gar nicht. Vielleicht müsste man das alles sich nochmal anhören, ich weiß es nicht.
Jetzt habt ihr noch eine tolle Idee für Silvester, nämlich wenn ihr zusammensitzt, wenn ihr überhaupt noch eine Plattensammlung habt, ihr modernen, digitalen
Die lachen sich wahrscheinlich schlapp Typen jetzt über die alten Leute hier im Radio.
Und Mädels da draußen. Aber schöner Tipp. Am 13.12. in, wo ist es, Volksbühne?
Deutsches Theater.
Deutsches Theater, Entschuldigung.
Mhm. Mitten in Mitte.
Könnt ihr Katja Kullmann über Musik und auch Musikvideos sprechen hören? Ich danke dir, dass du hier warst.
Vielen Dank für die tolle Einladung, hat mich sehr gefreut.
Das freut mich. Chris Immler hören wir noch zum Abschied, auch mitgebracht von dir, Dark Spot of Joy. Tschüss.